Sie hören den zweiten Teil des Artikels Schloss Versailles, der Außenbereich, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie, mit dem Stand vom 12.03.2018. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Der Außenbereich. Die Gartenanlagen. Die Gartenanlagen gehen auf den von Jacques Boisseau de la Barauderie für Ludwig XIII. Geschaffenen Petit Parc zurück. Sie wurden in ihrer heutigen Ausdehnung weitgehend in drei Abschnitten von 1662 bis 1667, 1668 bis 1677 und 1678 bis 1689 durch André Le Nôtre geschaffen. Der Schlosspark gliedert sich in drei für alle Barockgärten typische Bereiche. Die dem Schloss nahen Parterres, die anschließenden Boskette und den fernen Jagdwald. Der Bereich der Parterres, der Boskette und des großen Kanals wird noch heute als Petit Parc bezeichnet. Der ursprünglich mehrere tausend Hektar große Waldbereich als Grand Parc. Die aus dem Vorbild von Vaux-le-Vicomte übernommene Hauptachse gliedert die Gartenanlagen und führt von der Stadt durch das Schloss, durch den Garten und den großen Kanal bis in die weite Ferne. Der Park wurde durch mehr als 75.000 gestutzte Bäume und Bäumchen verziert, von denen zahlreiche aus den Baumschulen Vaux-le-Vicomtes stammten und zu Fouquets konfisziertem Vermögen gehörten. Bezeichnenderweise blieb der Park in seiner barocken Struktur bis zum Ende des Ancien Régime in weiten Teilen unverändert. Die im 18. Jahrhundert von englischen Vorbildern beeinflusste Umgestaltung vieler europäischer Schlossparks tangierte die Versailler Gärten nur im kleinen Maßstab im sogenannten Bosquet der Königin, im Bosquet des Apollobades und im privateren Bereich der Trianon-Schlösser. Zur Zeit Ludwigs des 16. wurden Teile des Parks umgestaltet und eine Aufforstung der Boskette vorgenommen. Dafür wurden weite Bereiche gerodet und neu bepflanzt. Eine ähnliche Neubepflanzung wurde in den 1990er Jahren vorgenommen. Den Übergang vom Schloss zum Gartenbereich bilden die Parterres, die durch ihre niedrige Bepflanzung den Blick auf das Gebäude gewähren und durch ihre ornamentale Gestaltung die Motive der Baudekoration wiederholen. Vor dem Nord- und dem Südflügel des Schlosses befinden sich prächtige Broderieparterres, das Parterre du Nord und das Parterre du Midi, die mit ornamentalen Blumenpflanzungen, zahlreichen Prunkvasen und Statuen dekoriert sind. Dem Corps de Logis sind zwei große Wasserbecken vorgelagert, die als Parterre d'eau, zu Deutsch Wasserparterre, bezeichnet werden. In den 15 Bosketten wiederholen sich die Säle des Schlossinneren im Freien. Hier sind mit gärtnerischen Mitteln Salons zwischen Hecken und Bäumen eingerichtet, die man ebenfalls mit Skulpturen, Springbrunnen und kunstvoll beschnittenen Pflanzen ausstaffierte. Zu den bekanntesten Gartenarchitekturen Frankreichs gehört dort die von Mansart entworfene kreisrunde, mit dutzenden Springbrunnen verzierte Kolonnade. Seinerzeit berühmt war auch das große Labyrinth von Versailles. Das Zentrum des Petit Parcs bildet der aus mehreren Treppenstufen gebildete Brunnen der Latona. Von dort führt die königliche Allee mit dem sogenannten Tapis Vert, dem grünen Teppich, in Richtung des Apollobrunnens, aus welchem der Sonnengott emporsteigt und sich symbolisch in Richtung des königlichen Schlafzimmers erhebt. Hinter diesem Bassin beginnt der kreuzförmige Grand Canal, der den Park optisch in die Ferne verlängert und zugleich das sumpfige Gelände entwässert. Zur Zeit des Ancien Régime wurde die Wasserfläche mit venezianischen Gondeln samt italienischer Gondolieri befahren, für die eigens ein kleines Wohnareal namens Petit Venise, K. Klein-Venedig geschaffen wurde. Sogar der Nachbau eines Kriegsschiffes lag dort vor Anker. Am Südarm des Kanals befand sich eine große Menagerie. Ludwig XIV. Hielt dort von 1668 bis 1681 unter anderem einen afrikanischen Elefanten, der ein diplomatisches Geschenk aus Portugal war. Wie das Schloss, so diente auch der Park der Verherrlichung des Sonnenkönigs und ist voll von offenen und versteckten Anspielungen auf ihn. In den Brunnen- und Skulpturengruppen wird die griechische Mythologie als Gleichnis auf die Regierung Ludwigs dargestellt. Als Beispiel diene der Latona-Brunnen. Latona kann mit Anna von Österreich interpretiert werden, deren Sohn Ludwig dann Apollon entspricht. Die Bedrohung der Latona durch die lykischen Bauern und deren anschließende Bestrafung ist ein Symbol der politischen Unruhen der sogenannten Fronde während der Kindheit Ludwigs. Die Gärten steigen durch mehrere Terrassen gegliedert zum Schloss an, so dass man sich nicht nur symbolisch hoch zum König begab. Sternförmige Wegkreuzungen entwickeln sich an verschiedenen Punkten des Parks. Doch alle Hauptwege führen zu der dominierenden Mittelachse. Diese führt vom großen Kanal zum Schloss und darüber hinaus durch die Stadt, ein Symbol für die Wege, die beim König zusammentreffen. Das Parterre d'eau ist mit Skulpturen geschmückt, die Frankreichs große Flüsse versinnbildlichen und somit Zeichen von der Größe des Landes geben. Ludwig XIV. Selbst verfasste den ersten Führer zu seinem Park, indem er einen Rundweg empfahl, die Bedeutung der Statuen und Brunnen erläuterte und auf Besonderheiten in den Anpflanzungen hinwies. Wir steigen zum Apollobrunnen hinab und machen hier einen kleinen Halt, um die Figuren und Vasen der königlichen Allee, des Latonabrunnens und des Schlosses zu bewundern. Von hier aus erblicken wir den großen Kanal. Wer die Menagerie und das Trianon am gleichen Tag besichtigen will, sollte dies zuerst tun und sich erst dann den übrigen Brunnen widmen. Die Orangerie und der Gemüsegarten. Unterhalb des Südflügels steht die von Mansart erbaute Orangerie, die einen kleineren Vorgängerbau von Le Vaux ablöste. Das mächtige Gebäude ist in den Hang integriert. Links und rechts führen die Treppen der 100 Stufen herab und trägt einen Teil des großen Parterres vor dem Südflügel des Schlosses. Die mittlere Galerie ist 155 Meter lang. Die Orangerie mit ihren riesigen Bogenfenstern ist vollständig aus Haustein errichtet und gilt als ein hervorragendes Beispiel französischer Steinmetzkunst. Vor dem Bau liegt ein weiteres Parterre, das im Sommer mit hunderten Orangenbäumchen geschmückt wird, die den Winter innerhalb des Gewächshauses verbringen. Jenseits dieses Gartenbereichs befindet sich ein großes Wasserbecken, das als Schweizer See bezeichnet wird. Es erhielt diesen Namen, da es durch die im Schloss stationierte Schweizer Garde ausgehoben wurde. Östlich des Schweizer Sees befindet sich der ab 1678 angelegte Potager du Roi, der Gemüsegarten des Königs. Dieser Nutzgarten, an dem die Touristenströme meist vorbeiziehen, wurde von Jean-Baptiste de la Quintigny angelegt und ist trotz seiner profanen Nutzung ebenfalls künstlerisch gestaltet und erinnert an die französischen Gärten der Renaissance. Hier wurden für den Hof Erdbeeren, Feigen, Trauben und viele weitere Obst- und Gemüsesorten gezogen. Quintigny experimentierte im Gemüsegarten mit neuen Anbaumethoden, wie zum Beispiel beheizten Gewächshäusern oder zur Sonne ausgerichteten, schräg angelegten Beeten. Der Gemüsegarten wird auch heute noch bewirtschaftet. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf historische Pflanzen gelegt, die schon zur Zeit der Bourbonen kultiviert wurden. Der Garten bringt jährlich eine Ernte von bis zu 80 Tonnen Obst und Gemüse hervor. Der Potager du Roi ist heute Teil der französischen Hochschule für Garten- und Landschaftsbau École Nationale Supérieure de Paysage, ENSP. Die nördlichen Gartenanlagen. Das Broderieparterre im Parterre du Nord bildet eine leicht abfallende Schräge, in dessen Mittelachse am Ende eine Abfolge von Wasserspielen mit einigen der ältesten Wasserbecken und Skulpturen des Versailler Parks liegen. Die sogenannte Pyramide und das Nymphenbad. Die Pyramide wurde von 1668 bis 1672 nach Entwürfen von Lebrun von Girardon geschaffen und besteht aus 4 übereinanderliegenden Wasserbecken, die von Tritonen, Delfinen und Flusskrebsen getragen werden. Wie viele andere Brunnenfiguren Versailles waren auch diese ursprünglich vergoldet. Von hier ausgehend führt die Allee der Marmousetten nach unten. Hierbei handelt es sich um eine Abfolge von je 7 kreisrunden kleinen Becken rechts und links des Weges, in deren Mitte spielende und tanzende Kinder eine Schale aus rosa Marmor halten, aus der Wasser herabrieselt. Auf der untersten Ebene der nördlichen Anlagen öffnet sich ein großes Wasserparterre mit dem Bassin du Dragon, dem Drachenbecken, und dem großen halbkreisförmigen Bassin de Neptune, dem Neptunbecken. Das letztere wurde im 17. Jahrhundert von Le Nôtre begonnen, aber erst zur Zeit Ludwigs des 15. im 18. Jahrhundert beendet. Es enthält zahlreiche Figuren von Wassergöttern, Tritonen, Seepferden, Delfinen, Seehunden und auf Drachen reitenden Amoretten, von denen insgesamt 99 Wasserstrahlen ausgehen, die einen unvergesslichen Anblick bieten. Die Wasserversorgung. Für die Bewässerung des Parks musste ein System von künstlichen Seen, sogenannten Étangs de Hollande, und von Aquädukten und Wasserleitungen entwickelt werden. In der Nähe von Marly-le-Roi wurde unter dem Einsatz tausender Arbeitskräfte die Maschine von Marly errichtet. Dabei handelte es sich um eine große Pumpvorrichtung, welche die benötigten Wassermassen zum Schloss transportierte. Die den Park versorgenden Rohrsysteme hatten eine Länge von über 160 Kilometern. Trotzdem war eine ausreichende Bewässerung der Brunnen und Bassins mit den damaligen technischen Möglichkeiten nicht gegeben. Und die Fontänen konnten nicht alle gleichzeitig betrieben werden. Für die Spaziergänge des Königs wurden immer die Wasserspiele in Betrieb gesetzt, an denen er sich gerade aufhielt. Zum Ende der Regierungszeit des Sonnenkönigs floss das Wasser höchstens 2 Stunden durchgehend. Zu den Glanzzeiten des Schlosses waren mehr als 1400 verschiedene Fontänen im Einsatz. Die Trianon-Schlösser und der Weiler. Im Park von Versailles befinden sich mehrere Lustschlösser. Das Grand Trianon, das Petit Trianon sowie der Hameau de la Reine, zu Deutsch Weiler der Königin. Das weitläufige Gartenschloss Grand Trianon, auch Trianon de Marbre, zu Deutsch Marmor-Trianon genannt, stammt aus der Zeit Ludwigs des 14. Es war ursprünglich dem König und seiner Familie vorbehalten, doch im Laufe der Jahre wurde es auch dem weiteren Hofstaat zugänglich gemacht. Das benachbarte Petit Trianon ist ein Werk, das Ludwig der 15. für seine Maîtresse Madame de Pompadour erbauen ließ. Diese starb jedoch vor Vollendung des kleinen klassizistischen Schlösschens. Nachdem sein Nachfolger Ludwig der 16. es Marie Antoinette geschenkt hatte, wurde es durch sie prunkvoll ausgestattet und ein neuer Gartenbereich angelegt, in dem auch ein kleines Theater seinen Platz fand. Die Königin ließ sich hier zudem, einer damaligen Mode folgend, ein künstliches Dorf, den sogenannten Weiler der Königin, mit augenscheinlich windschiefen Häusern errichten, die aber in Wirklichkeit eine künstliche Dekoration für die Schäferspiele der Herrscherin waren. All diese Gebäude wurden eine halbe Fußstunde entfernt vom Hauptschloss errichtet, um den Königen Entspannung und Erholung abseits des überfüllten Palastes zu bieten. Versailles war zudem in ein ganzes Netzwerk von kleineren Schlössern eingebunden. Noch im Ort selbst befand sich das Schloss Clagny, welches Madame de Montespan gewidmet war und bereits 1769 der Spitzhacke zum Opfer fiel. Und nur eine halbe Wegstunde zu Pferde entfernt befand sich das Schloss von Marly, das mit seinen Gärten und Wasserspielen zu den berühmtesten Lustschlössern des ausgehenden 17. Jahrhunderts gehörte. Ebenfalls in Reichweite lagen die königlichen Residenzen Saint-Germain-en-Laye und Saint-Cloud. Die Stadt. Vor dem Schloss entwickelte sich allmählich die Stadt Versailles, welche ursprünglich ein unbedeutender Marktflecken war. Die Stadtrechte erhielt der Ort, der völlig vom Schloss abhängig war, erst 1787. Die Ansiedlung wurde großflächig auf das Schloss ausgerichtet und in den Gesamtplan integriert. In Gestalt dreier Avenuen, die auf das Schloss und seinen Vorplatz fluchten, wurde ein dreistrahliger Straßenfächer geplant. Lange Alleen führen noch heute durch die geometrisch angelegten Stadtviertel und treffen unmittelbar vor dem Schloss zusammen. Ludwig XIV. Unterstützte Bauvorhaben nach besten Kräften und schuf damit das später häufig nachgeahmte Paradebeispiel einer barocken Residenzstadt. Der mehr als 15.000 Personen umfassende Hofstaat unterhielt die gesamte Wirtschaft des Ortes. Köche, Bäcker, Schneider, Tischler und Zimmerer siedelten sich an, und die große Anzahl der Bediensteten lebte in der Stadt. Während dieser Zeit stieg die Bevölkerung von Versailles auf mehr als 100.000 Personen, sank aber rasch, als König Ludwig XVI. 1789 gezwungenermaßen nach Paris übersiedelte. Sie hörten den zweiten Teil des Artikels Schloss Versailles, gesprochen am 12.03.2018 von Marie Adelaide. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/Schloss Versailles. Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionsgeschichte. Der Artikel steht unter der CC-BY-SA 3.0 Unported sowie der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org unter www.gnu.org nachgelesen werden.